Willkommen zu Hause. Wie gut, dass du hier bist. Wir als Ecclesia Church wünschen dir viel Spaß beim Anhören der Predigt. Alles, was dich ablenkt, darfst du jetzt zur Seite legen. Mach's dir bequem und lass dich ermutigen.
Ansonsten, das war's von mir. Also einiges, was Herrliches ansteht. Jetzt darf ich unseren Sprecher des heutigen Abends ankündigen. Und Freunde, gebt einen großen Applaus unseren Jugendleiter in Nürnberg, Gosser O'Hannon! Let's go! So gut. So. Yes. Voll gut. Und ich habe mir heute mal was Neues überlegt, weil ich dachte mir so, eher normal, wird nach einer Zeit ein bisschen langweilig. Okay, jetzt seid ihr in der Reihe. Überlegt mal einen Gedanken. Wenn ihr Gosser kennt, was schätzt ihr an ihn, okay? Also, ich gehe mal ein bisschen rum. Was schätzt ihr an Gosser? Madlena.
Eine Sache. Seine Weisheit.
Amen. Helmut.
Seine Nettigkeit.
Okay. Joel.
Sein Humor.
Dass er so ein Lehrer ist einfach. Yes. Halleluja. Voll gut. Ey Gosser, wir lieben dich, wir schätzen dich, wir sind dankbar, dich als unseren Jugendleiter zu haben. Und wir freuen uns, dass, ja, was Gott einfach dir auf dein Herz gelegt hat. Und ich würde sagen, ich bete noch kurz und dann starten wir da rein. Yes. Herr Jesus, wir danken dir für deine Gegenwart. Wir danken dir, Herr, dass dein Geist hier ist. Und so bete ich jetzt einfach für offene Herzen, für dein lebendiges Wort, Herr. Und wir stellen so Gosser wirklich unter deine Führung, unter deinen Schutz. Und ich bete, dass dein Geist für dich über ihn kommt, in Macht und in Kraft, Herr. Und ich danke dir, dass in diesem Abend sich das Evangelium in Kraft manifestieren wird. Und so legen wir alles hin in deine Hand und danken dir, dass du da bist. In Jesu Namen. Amen. Yes.
Danke, Angie. Dankeschön. Leute, ihr seid so süß, das ist echt krass. Bevor ich mit der Predigt anfange, möchte ich kurz noch Danke sagen, einfach an euch alle, weil man kommt ein bisschen rum, wenn man so in Jugendarbeit ist und es ist wirklich ein Privileg, hier sein zu dürfen. Mit jedem Einzelnen von euch, um gemeinsam den Herrn zu suchen, diese Stadt erreichen zu wollen. Auch zwei Gäste, die da sind. Wo sind sie? Leon, wo seid ihr? Ich sehe euch nicht. Da, steht mal auf. Einfach, um sie zu ehren. Er ist Jugendleiter in der ICF Nürnberg. Ist so cool, dass du da bist. So schön, gemeinsam Reich Gottes zu bauen. Und ich wollte auch noch sagen, danke, David. David Schneider. David Bui, ich hab dich auch lieb. Ja, alle 39 Davids haben sich angesprochen gefühlt. Ich will dir einfach Danke sagen, wirklich. Du hast mein Leben so krass geprägt und du bist nicht einfach nur mein Leiter, du bist mein großer Bruder und ganz viel von dem, was ich kann, was ich weiß und wo ich in meinem Leben auch hingehen werde, das kann ich nicht mehr trennen von dem, was du mir beigebracht hast und wer du für mich bist. Und ich bin so froh, einfach sehen zu dürfen, was Gott auch durch dein Leben macht. Und ich bete, dass die Freundschaft bis in den Himmel hält. Amen. Cool. Okay, ich möchte am Anfang mit einer Geschichte starten, die ist so ungefähr 3 Jahre her. Nämlich, wir hatten einen Mission Trip, es waren Amerikaner da von The Church of the Highlands aus Alabama. Und wir haben gemeinsam einen Outreach gemacht in den Anna Park. Wer kennt den Anna Park? Okay, ist ein richtig schöner Park, okay. Und da sind wir dann hingegangen und da war so einer, Ami natürlich, richtig gut drauf und er wollte direkt die Leute evangelisieren gehen und ich sehe so ein paar Deutsche, dachte mir, okay, wir reden mit denen und er so, no, we're going to talk with the Muslims. Und dann sind wir zu den Muslims gegangen und wir haben mit denen so ein bisschen über Jesus geredet, so diskutiert und das war eigentlich ganz cool, aber irgendwie, ja, die waren so ein bisschen so, ich weiß nicht, im Kampfmodus. Und dann dachte ich mir irgendwann, okay, ich habe keinen Bock mehr drauf, irgendwie brauchen wir jetzt die Kraft des Heiligen Geistes. Und dann habe ich so einen Eindruck bekommen, dass er Schmerzen in seinem linken Fuß hat. Und dann sage ich so zu ihm, ey, sorry, wenn ich dich unterbreche, aber kann es sein, dass du Schmerzen in deinem linken Fuß hast? Und er dreht sich zu seinen Jungs und sagt, Aga, woher weißt du das, Schüchlein? Und ich so, weil Jesus hat mir das gerade gezeigt und wir wollen für dich beten. Er so, okay. Und dann haben wir für ihn gebetet und wir beten, seine Augen werden groß. Und er so, Jungs, es ist noch schlimmer geworden. denke mir, okay, Jesus, du gibst mir ein Wort der Erkenntnis, aber der Fuß, wieso tut er noch weh? Naja, aber er hat sich wirklich dagegen gewehrt, der wollte das nicht, okay? Das war das Problem. Naja, in dem Moment hat es nicht geklappt, aber Jesus ist gekommen und er hat ein Wort der Erkenntnis gegeben und hat in dem Moment etwas offenbart, was ich ja offensichtlich nicht wissen konnte. Und ich glaube, dass Jesus heute auch uns mit seiner Kraft begegnen möchte. Ich glaube, dass das heute ein Tag sein wird, wo Gott uns wirklich mit seiner Kraft heimsucht. Und Leute, für das, was wir heute machen, brauchen wir Glauben. Wir brauchen Glauben heute, weil Gott reagiert auf Glauben. Gott liebt Glaube. Und ich glaube, dass Gott heute Menschen heilen wird. Ich glaube, dass er heute Menschen freisetzen wird und das Leben verändert werden. Und wir nicht einfach da bleiben, wo wir sind. Ich glaube, dass Gott heute Durchbrüche schenken wird für manche von euch, die lange Zeit darauf gewartet haben. Ich glaube das von ganzem Herzen. Und wir werden das heute sehen in Jesu Namen. Und ich glaube, dass Gott dich heilen will. Ich glaube, dass Gott dich heilen will. Und das ist jetzt vielleicht ein bisschen sensibel, aber kann ich mal sehen, wer irgendeine Art von Krankheit, Unverträglichkeit, irgendetwas hat? Okay, da ein paar Hände. Okay, irgendwas, was du schon länger hast. Wenn du musst dich nicht melden. Okay, es sind einige Hände da. Ich glaube, dass Gott heute einige von euch heilen wird und anderen wird, egal was es ist. Und deswegen brauchen wir heute Glaube. Und ich will euch ermutigen, wenn du merkst während der Predigt, dass dich etwas anspricht und irgendwie, keine Ahnung, Gott was in dir tut, antworte im Glauben darauf. Antworte im Glauben darauf. Wenn es bedeutet, du gehst zu jemandem und lässt für dich beten, lass für dich beten. Wenn du merkst, du hast Schmerzen und irgendwie irgendwas passiert, steh auf und lauf. Ist egal, antworte im Glauben auf das, was Gott heute tun wird und sei nicht untätig. Wir brauchen heute Hunger, Leute. Hunger, weil das Reich Gottes, es besteht nicht in Worten. Das Reich Gottes besteht in Kraft. In Kraft, nicht in Worten. Und wir haben vorhin etwas gehört. Luise hat vorhin das Evangelium gepredigt. Sie hat den Namen von Jesus verkündet, seinen Namen groß gemacht. Vielleicht können wir nochmal das Bild von Jesus haben. Und ich will euch sagen, das Evangelium, es ist nicht einfach nur eine Botschaft von schönen Worten. Das, was Jesus am Kreuz getan hat, es ist nicht einfach nur nice Sachen, es ist nicht einfach nur heilsame Worte. Und ich glaube, dass wir oft etwas verpassen, wenn wir nicht das volle Evangelium predigen. Weil ich sag's nochmal, das Evangelium, das Reich Gottes, es besteht nicht in Worten, sondern es besteht in Kraft. Wenn wir das Evangelium predigen, wenn wir Menschen von dem erzählen, was Jesus getan hat, dann sagen wir, dass ein anderer König ist. Ein anderes König. Nicht deine Umstände, nicht deine Süchte, nicht deine Allergien, nicht deine Unverträglichkeiten, nicht deine Ängste, nicht deine Vergangenheit und auch nicht das, wovor du Angst hast, was passieren könnte. Ein anderer ist König. Und sein Name ist Jesus Christus. Und Jesus erwies auch seine Botschaft mit Kraft. Jesus ist nicht einfach nur irgendwo hingegangen und hat die Leute überzeugt, sondern Jesus hat Dinge getan, die die Menschheit vorher noch nie gesehen hat. Und ich möchte, dass wir gemeinsam einen Text aufschlagen. Dafür könnt ihr mal Matthäus 9 aufmachen. Ist immer gut, seine Bibel mitzubringen. Okay, Matthäus 9, ab Vers 1. Und er trat in das Schiff, fuhr hinüber und kam in seine Stadt. Und siehe, da brachten sie einen Gelähmten zu ihm, der auf einer Liegematte lag. Und als Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten: Sei getrost, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Und siehe, etliche der Schriftgelehrten sprachen bei sich selbst: Dieser lästert. Und da Jesus ihre Gedanken sah, sprach er: Warum denkt ihr Böses in eurem Herzen? Was ist denn leichter zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben, oder zu sagen, steh auf und geh umher? Damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf Erden Sünden zu vergeben, sprach er zu dem Gelähmten: Steh auf, nimm deine Liegematte und geh heim. Und er stand auf und ging heim. Als aber die Volksmenge das sah, verwunderte sie sich und pries Gott, der solche Vollmacht den Menschen gegeben hatte. Ich finde diese Geschichte sehr interessant. Und als ich sie mir ein bisschen genauer angeschaut habe, ist mir etwas aufgefallen, dass etwas an dieser Geschichte irgendwie ein bisschen seltsam ist. Und ich weiß nicht, ob das euch schon mal aufgefallen ist, aber versucht euch mal hineinzuversetzen in die Situation. Ein kranker Mensch wird zu Jesus gebracht, ein offensichtlich gelähmter Mann und Jesus sieht ihn an und sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Das macht doch keinen Sinn. Er sieht einen gelähmten Mann, oder stell ich das mal vor, du hast ein gebrochenes Bein und du kommst mit Krücken und jemand sagt zu dir, deine Sünden sind dir vergeben, kein Problem, alles gut. Irgendwas stimmt nicht. Warum sagt Jesus, deine Sünden sind dir vergeben? Wisst ihr, der Auftrag von Jesus war nicht nur zu predigen, sondern wir lesen davon, dass Jesus das Reich Gottes predigte, dass er heilte, dass er befreite und dass er die befreite, die vom Teufel unterdrückt waren. Und sein Auftrag ist zusammengefasst in Lukas 4, 18 bis 19. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt zu heilen, die zerbrochenen Herzen sind. Er hat mich gesandt, Gefangenen Befreiung zu verkünden und den Blinden, dass sie sehend werden, Zerschlagene in Freiheit zu setzen und um zu verkündigen das angenehme Jahr des Herrn. Wenn wir den Dienst Jesu nur, wenn wir das Kreuz nur auf seelsorgerliche, schöne Dinge beschränken, ist es eine Beleidigung gegenüber dessen, was er getan hat. Und wir verpassen etwas. Wir verpassen etwas. Aber warum schaut Jesus den Kranken an und sagt, deine Sünden sind dir vergeben? Warum sagt er das? Und dafür müssen wir verstehen, was Sünde ist. Was ist Sünde? Oft haben wir, wenn es um Sünde geht, ein Bild von, es sind falsche Dinge, die ich tue. Und das stimmt, Sünde sind Taten, aber Sünde ist etwas viel, viel Tieferes. Sünde ist der Zustand, in dem wir uns als Menschen befinden. Sünde ist, die Bibel beschreibt Sünde als eine Macht. Es ist eine Macht, die uns versklavt, die uns einsperrt, die uns gefangen nimmt und die uns dazu bringt, Dinge zu tun, die wir nicht tun wollen. Sünde ist die Macht, die versucht, unsere Freundschaften, unsere Beziehungen zu zerstören. Und es ist etwas, was uns von Gott schlussendlich trennt und wegführt. Und es ist ein Zustand vollkommener Verlorenheit, in welche die Menschen hineingeboren wurden. Und wir lesen in Römer 5, Vers 12, darum gleich wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod und so der Tod zu allen Menschen hingelangt ist, weil alle gesündigt haben. Was heißt das? Die Sünde ist durch Adam in diese Welt gekommen. Es ist wie, als wenn Adam die Tür aufgemacht hat und er hat die Sünde eingeladen in die Menschheit und die Menschheit wurde in einen Zustand der Trennung versetzt zu Gott. Und wir haben uns eins gemacht, indem wir schlechte Dinge getan haben. Aber es geht vielmehr um einen Zustand vollkommener Verlorenheit. Und wir lesen auch, dass durch die Sünde der Tod in die Welt gekommen ist. Der Tod war nicht immer da. Früher, als Adam und Eva auf dieser Erde waren, gab es keinen Tod. Es gab den Tod nicht, der ist erst durch die Sünde in die Welt gekommen. Und Tod ist Vergänglichkeit. Tod ist Sterblichkeit. Tod ist Krankheit. Tod ist Zerstörung. Und damit wir verstehen, was das bedeutet, die geistliche Konsequenz von Sünde ist geistlicher Tod. Es ist Trennung von Gott. Aber die geistliche Konsequenz, die physische Konsequenz von Sünde ist Krankheit, ist Tod, ist Sterblichkeit. Sünde wirkt sich auf verschiedene Arten und Weisen aus. Einmal geistliche Trennung von Gott und Sünde hat Zerfall, Zerstörung, Sterblichkeit in unsere Welt gebracht. Und ich meine nicht, dass individuelle Sünde, dass unsere Taten verantwortlich dafür sind, dass wir krank sind. Das meine ich nicht. Es geht um den verlorenen, gefallenen Zustand des Menschen, der den Mensch von Gott trennt und ihn zerstört. Und wir lesen in Apostelgeschichte 10, 38, wie Gott Jesus von Nazareth mit Heiligem Geist und Kraft gesalbt hat und wie dieser umherzog und Gutes tat und alle heilte, die vom Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm. In der Stelle wird Krankheit als ein Werk des Teufels bezeichnet. Was heißt das? Krankheit ist in diese Welt gekommen durch Sünde. Krankheit ist in diese Welt gekommen dadurch, dass Adam die Tür geöffnet hat und dadurch sind Menschen krank geworden. Und der Teufel nutzt es als Werkzeug, um uns zu überwältigen. Hier steht, dass Jesus die geheilt hat, die vom Teufel überwältigt wurden. Krankheit ist ein Werk des Teufels. Krankheit kommt nicht von Gott. Jeder, der dir sagt, dass Gott Krankheit auf dich schickt, um dich was zu lehren, es stimmt nicht. Krankheit kommt nicht von Gott. Krankheit kommt nicht von Gott. Krankheit ist ein Teil des Fluches, der durch Sünde in diese Welt gekommen ist. Es ist ein Werk des Teufels. Und wenn Krankheit durch Sünde in diese Welt gekommen ist, dann ist die Antwort auf dieses Problem im Kreuz zu finden. Weil alles, was in dieser Welt an Freiheit und Gnade von Gott kommt, es findet auf Golgatha statt, am Kreuz. Und dort finden wir die Lösung für dieses Problem, für das Problem der Krankheit. Das Kreuz ist die Antwort. Lass uns mal Jesaja 53 aufschlagen, 3 bis 5, Altes Testament. Dort lesen wir: Verachtet war Jesus und verlassen von den Menschen. Ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt, so verachtet war er. Und wir achteten ihn nicht. Fürwahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unserer Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen, und die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Das Blut von Jesus Christus am Kreuz hat Vergebung für unsere Sünden erwirkt. Hier steht, dass er um unserer Übertretungen willen durchbohrt wurde. Sein Blut hat dafür gesorgt, dass wir Vergebung der Sünde haben und dass wir erlöst sind. Und auf der anderen Seite hat sein Leib, seine Striemen, seine Wunden haben dafür gesorgt, dass wir Heilung haben können. Am Kreuz hat ein Tausch stattgefunden. Jesus, der vollkommen gerechte Gott, wurde ans Kreuz genagelt, damit aller Segen, der ihm gegolten hätte, zu uns kommen könne und aller Fluch, der uns gegolten hat, zu ihm kommt. Es hat ein Tausch stattgefunden. Und Jesus hat am Kreuz nicht nur Erlösung zugänglich gemacht, sondern er hat auch Heilung für deinen Körper zugänglich gemacht. Es ist etwas, was er erwirkt hat, weil, du musst überlegen, wenn der Preis von Sünde Tod ist, warum musste Jesus geschlagen werden? Warum hat er Peitschenhiebe bekommen? Warum hat er eine Dornenkrone bekommen? Warum wurde ihm ein Speer in die Seite gerammt, wenn der Tod gereicht hätte? Es liegt daran, dass Jesus seinen Leib gegeben hat, damit wir gesund sein können. Jesus hat sich geopfert und ist diesen Tod gestorben, damit wir die Gnade von Heilung für unser Leben erleben können. Deswegen ist Jesus geschlagen worden und gepeinigt worden, weil durch seine Wunden sind wir geheilt. Amen. Amen. Er hat Krankheit und Schmerz für uns getragen. Und er hat unsere Sünde auf sich genommen. Und ich glaube, dass wir oft so ein Bild haben davon, dass unsere Sünde Jesus ans Kreuz gebracht hat. Oder unsere Fehler. Und es stimmt nicht. Jesus ist aufgrund von Liebe ans Kreuz gegangen. Wir sind nicht groß genug, als dass wir dafür sorgen könnten, dass Gott stirbt. Das macht gar keinen Sinn. Es war seine freiwillige Entscheidung, ans Kreuz zu gehen. Es war seine freiwillige Entscheidung, für uns zu sterben. Es ist die Liebe des Vaters, die Jesus ans Kreuz getrieben hat. Nicht unsere Fehler. Jesus hat das freiwillig getan. Jesus wurde freiwillig geschlagen für dich. Wir lesen auch weiter, dass er wie ein Lamm zur Schlachtbank geführt wurde und dass er seinen Mund nicht aufgemacht hat. Er ist freiwillig ans Kreuz gegangen für uns und hat den physischen Preis bezahlt für die physische Konsequenz von Sünde. Und wir sehen das durch das Alte Testament überall hinweg. Psalm 103, Vers 3 lesen wir: Der dir alle deine Sünden vergibt und erheilt alle deine Gebrechen. Psalm 41, Vers 4 bis 5: Der Herr wird ihn erquicken auf seinem Krankenlager. Du machst, dass es ihm besser geht, wenn er krank ist. Ich sprach: Herr, sei mir gnädig, heile meine Seele, denn ich habe gegen dich gesündigt. Wir sehen hier wieder diese Verbindung von Gnade Gottes und Heilung. Das Erlösungswerk Jesu hat dafür gesorgt, dass wir Heilung finden können. Er hat sich nicht umsonst hingesetzt und gesagt: Es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Es ist durch die ganze Schrift. Aber was bedeutet das für uns? Es bedeutet, dass die Heilungskraft Gottes genauso zugänglich ist wie Errettung. Genauso wie der Fakt, dass du dein Leben Jesus anvertrauen kannst, ist Heilung auch verfügbar. Heilung ist für jeden von uns verfügbar. Wie wäre das denn, wenn man einem Sünder sagen würde: Du kannst dein Leben Gott anvertrauen, aber ich weiß nicht ganz, ob das, was er gemacht hat, reicht. So, vielleicht wird es ein bisschen reichen, probier's mal aus, wir schauen mal, aber ja, probier's einfach. So, wer würde sein Leben voll und ganz auf diesen Gott schmeißen? Niemand. Wer sollte Glauben haben für Heilung, wenn er nicht darauf vertrauen kann, dass Gott heilen will und dass er alles dafür getan hat, damit wir das empfangen können? Jesus hat alles gegeben dafür, dass wir geheilt sein können und er möchte, dass wir geheilt sind. Er will das für dich persönlich. Vielleicht kannst du mal sagen, Gott, laut gemeinsam, Gott will mich heilen. Amen. Amen. Heilung ist genauso zugänglich wie Errettung. Und wisst ihr, in der Geschichte vorhin, in Matthäus 9, sehen wir derselbe, der gesagt hat, mein Sohn sei getrost, deine Sünde ist dir vergeben. Er sagt auch, nimm deine Liegematte, steh auf und geh. Es ist derselbe. Es ist Jesus Christus. Und es war so prophetisch, was Luisa vorhin gemacht hat, als sie geschrien hat nach Jesus. Es war, ich weiß nicht, es war irgendwas Besonderes, weil Leute, das, was unser Glaube ist, ist kein Kindergarten. Ich sage das so oft, Jesus ist Realität, Jesus ist eine reale Person und er ist der eine, auf den wir alles werfen können. Und entweder glauben wir seinen Worten oder wir glauben seinen Worten nicht. Entweder laufen wir voll in dem, was er für uns hat oder nicht. Jesus sagt, wenn ich für mich, ist es gegen mich. Und ich glaube, dass Jesus, dieser eine Mann, dieser wunderbare Retter, ist es wert, dass wir alles auf ihn werfen. Alles, was wir haben, unseren ganzen Glauben, auch im Kontext von Heilung. Gott will dich heilen. Und ich weiß, dass es schwierig ist, für manche zu glauben. Ich weiß, dass es schwierig ist, weil oft glauben wir, oder anders, wenn man jemanden fragt, glaubst du, dass Gott dich heilen kann? Was sagt die Person meistens? Ja. Und was wird meistens noch hinzugefügt? Wenn es sein Wille ist. Wir glauben, dass Gott heilen kann, aber wir vertrauen ihm nicht, dass er heilen will. Und ganz oft hängen wir diese Floskel noch dran, weil wir sein Herz nicht kennen. Wir kennen sein Herz nicht. Weil ich bin heute hier, um dir zu sagen, Gott will nicht einfach nur heilen. Heilung ist sein Wesen. Heilung ist sein Wesen. Wir lesen in 2. Mose 15, 26, ich bin der Herr, dein Arzt. Oder ich bin der Herr, der dich heilt, sagt die Bibel. Es ist, im Hebräischen steht dort Yahweh Rapha. Es ist einer seiner Namen. Es ist, wer er ist. Der Herr ist unser Arzt. Der Herr ist unser Heiler. Und Gott ist nicht, ich war, der ich war. Gott ist, ich bin, der ich bin. Er ist immer noch derselbe. Er ist immer noch ein Heiler und er möchte uns immer noch mit seiner heilenden Kraft berühren. Jesus sagt nicht einfach nur, dass er uns Leben schenkt und dass er will, dass wir irgendwann auferstehen, sondern er sagt, ich bin das Leben und die Auferstehung. Ich bin das Leben und ich bin die Auferstehung. Und ich will dir sagen, warum können wir Vertrauen setzen in das Wesen Gottes? In Hebräer 13, Vers 8 steht, dass Jesus Christus derselbe ist, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Er verändert sich nicht. Die Bibel sagt, dass Gott nicht lügen kann. Es ist ihm unmöglich zu lügen. Die Bibel sagt, dass in Gott keine Finsternis ist. In ihm ist nur Licht. Das bedeutet, wenn Gott einmal etwas gesagt hat, er ändert sich nicht mehr. Er ändert sich nicht mehr. Die Bibel sagt, dass Gott sein Wort höher achtet als seinen Namen. Gott ist nicht eine Person, die leichtfertig etwas ausspricht. Wenn er etwas sagt, dann meint er es. Und wenn er sagt, dass wir durch seine Wunden geheilt sind, ist Heilung zugänglich für dein Leben. Heilung ist zugänglich für unser Leben. Und Jesus Christus hat dafür gesorgt am Kreuz. Gott offenbart sich als Heiler. Sag mal, der Herr ist mein Arzt. Der Herr ist mein Arzt. Und wisst ihr, was ich so wunderschön finde an Jesus? Er heilt sogar Sachen, die, wie soll ich sagen, ein bisschen lost sind. Also, wo so jetzt vielleicht nicht irgendwelche, eine Krankheit seit Geburt oder irgendwas. Er heilt sogar Sachen, die wir als klein erachten würden. Und ich habe euch dafür mal ein Beweisvideo mitgebracht, okay? Das können wir mal abspielen. Wir werden nicht sagen, wer diese Person war, die geschubst hat. Komm zu mir. Also wir wissen es auch nicht. Das Video ist ein bisschen zu verpixelt, deswegen keine Ahnung, wer das war. Aber wir wissen auf jeden Fall, wer in dem Ball war. Und diese Person hat ein kleines Zeugnis für uns.
Ja, also das Video ist gut gecuttet, weil danach bin ich aus Panik, eigentlich bin ich weitergerollt, aber ich bin aus Panik rausgegangen vom Ball, weil ich so Schmerzen hatte, weil ich dreimal mit meinem rechten Knie auf den Boden angekommen bin. Und es war auch ziemlich lustig, weil zwei Leute waren noch bei mir. Und dann bin ich ja aus Panik rausgegangen aus diesem Bubble-Ball. Und dann, ich habe meine beiden Beine gar nicht mehr gespürt. Also ich habe gar nichts mehr gespürt. Und eine Person, die dabei war, dachte ich, Mogel, um jemanden zu verarschen. Und die andere Person war so, stabile Seitenlage. Und ja, also ich glaube, ich habe dann also kurz einen Moment gebraucht, um hochzukommen. Aber ja, das war eher lustig, weil ich ja voll im Bewusstsein war von, ich habe meine Beine eingezogen, also in den Ball, aber ich bin so gefallen. Und dann nach 3 Stunden UNO bin ich aufgestanden wieder von meinem Stuhl und habe sehr, sehr starke Schmerzen gespürt. Ne? Ich dachte kurz, okay, ich habe mich zu sehr aufgeregt bei UNO, aber es waren auch die Schmerzen dann. Und dann konnte ich auch gar nicht mehr richtig auftreten, also wirklich gar nichts machen. Es hat alles wehgetan. Und dann wurde ich zum Krankenhaus gebracht und das war am Retreat, mein erster Retreat. Mind you, ich war 1 Monat in Eritrea, habe mein High Life gelebt, so kein WLAN, gar nichts, saß jeden Tag dort und dann 2. Tag, als ich wieder in Deutschland war, zack, umgehauen. Und dann war ich mit Daniela im Krankenhaus und es war eigentlich eher alles lustig. Also ich fand alles lustig, weil ich weiß, das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein, dass ich mich bei meinem ersten Retreat am 2. Tag verletzt habe. Und ja, dann waren wir beim Arzt, das war eh alles eine susse Story mit dem Arzt, weil auf einmal fängt er an, Sachen zu googeln und ich war so, alles, aber dann war auch so ein Moment von, er drückt mir ins Knie, ich schreie, ich habe ihm die Hand weggehauen und ich war so, okay, wo sind wir? Ich schaue die ganze Zeit Daniela an, weil sie hinter mir saß und dann sagt er, Bruch. Bruch? Wie soll ich das meiner Mutter erklären, die eh ein bisschen dramatisch ist, so habischer Elternmäßig, die eh beim Pflaster fast umkippt? Wie soll ich das hier erklären? So? Ja, und dann waren wir ein bisschen unsicher, was jetzt wirklich war, weil er meinte Bruch, da meinte er nicht, nein, du musst nicht operiert werden. Beim MRT war auch kein Bruch, Halleluja, zu sehen. Aber ich hatte die ganze Zeit so Schmerzen und dann hat er uns auch wirklich nicht gesagt, was ich habe. Wir waren so, okay, Bruch, Verstaucherung, was ist es? Und also wirklich, was ich so mitgetragen habe, auch in der ganzen Sache, war wirklich, dass ich wirklich Freude erlebt habe in dem Moment. Also ich war so, nee, das kann nicht sein. Weil ich wusste, wenn es einen Gott gibt, der heilt, dass er mich heilen wird. Und es war nicht nur ich, die das geglaubt habe, sondern die Person um mich herum, Daniela, alles. Sie hat random dann auch gesagt, so, ey, ich glaube, in 3 Tagen wirst du geheilt werden, so. In 3 Tagen kannst du wieder laufen, weil, Leute, das war erstens da, wo wir waren, es waren nur Berge. Es war ein Mini-Dorf, es waren nur Berge, deswegen, es war unmöglich, von A nach B zu kommen, gefühlt. Ja, und ich habe heute tatsächlich, oder vor ein paar Tagen hat mich Igossa daran erinnert, und ich habe sogar noch den Zettel vom Arzt dabei. So, ganz lang, es steht dann so, also die... Wie wird das ausgesprochen? Das da. Ja.
Distortion.
Nein, das ist drunter.
Der Patient beim Bubble Sucker spielen hat sich das rechte Knie verletzt. Knie 3-mal eingeschlagen, immobile Schmerzen.
Mhm. Ja, und dann die Diagnose.
Die Diagnose ist Distortion Knie rechts.
Und dann musste ich mal, also das war ein Wort, was mir nicht so bekannt war, musste ich mal Chat fragen. Und Chat meinte, das heißt Verstauchung des rechten Knies. Eine Distortion ist eine Überdehnung oder eine Verdrehung von Bändern im Gelenk. Also keine Fraktur, kein Bruch, sondern eine Bandverletzung. Und es hat auch, also wirklich, Leute, das waren unnormale Schmerzen. Und nicht nur ich habe fest daran geglaubt, so hey, es gibt einen Gott, bei dem alles, also das Unmögliche möglich ist. Und ich vertraue auch drauf. Es gab auch ein Lied dazu, aber So, wenn es einen Gott gibt, der das Meer teilt, dann wird er mich ja auch heilen können. So. Ja, schon wie gesagt, unmöglich ist keine Option. Und ich durfte Gott als Heiler auch im Retreat erfahren, auch wirklich so nach 3 Tagen. Es kamen Leute im Gebet, also die waren die ganze Zeit am Beten, jede Session. Ich saß da auf einer Bank, ich sehe so Leute liegen am Boden, alles. Und ich saß so an einer Bank und war so, oh, okay, yeah, let's go, ne? Aber dann, so am 3. Tag, bei der Abendsession, wurde viel für mich gebetet, auch sehr stark und sehr wild. Und auch meine Krücken waren nicht mehr an mir, sondern irgendwo hinten im Raum. Und also so erstens da zu wissen, dass ich daran glaube und auch die anderen Personen also um mich herum zu sehen, so, hä, es gibt einen Gott, der heilt, so, du wirst in 3 Tagen wieder laufen, hat mich voll ermutigt, auch zu, also in so einer Freude einfach zu bleiben, so, okay, ich darf mich darauf freuen, dass mich Gott heilt. Und ja, dann, also es ist nicht direkt, was passiert, als für mich gebeten worden ist. Ich habe auch im Nachhinein erfahren, dass zum Beispiel Justin sich voll aufgeregt hat und war so, nee, das kann nicht wahr sein, so. Und ja, dann am nächsten Tag habe ich endlich geschafft, um 5 Uhr aufzustehen, um den Sonnenaufgang zu sehen. Und ich konnte mich nicht mal links, also aus dem Bett rausdrehen. So. Entweder Adria oder Daniela haben mir die ganze Zeit geholfen. Und dann bin ich um 5 Uhr alleine aufgestanden und habe so gemerkt, oh, ich kann laufen. Bin dann rausgelaufen aus der Hütte und bin an diesen Berg, wo ich wirklich lange gebraucht habe, hochgelaufen und war wirklich so, krass, ich kann laufen. Also mir ist jemand auch so entgegengekommen und hat gesagt, was ist passiert? Ich so, mein Gott hat mich geheilt. Amen. Und ja, das war's.
Danke. Vielen, vielen, vielen Dank, Josan, für dieses schöne Zeugnis. Ihr seht, unser Gott ist barmherzig, auch wenn wir ein bisschen lost sind. Amen. Amen. Und wisst ihr, ich glaube, Gott liebt es, uns zu heilen. Seht ihr, es ist so eine simple Situation und Gott hat sie geheilt. Ich habe nachgeschaut, dass sowas heilt, braucht eigentlich Wochen. So, dass so eine Form von Schmerz weggeht, das dauert Wochen. Und Gott hat ihr Knie berührt. Warum? Die Bibel sagt im Psalm 103, Abvers 8, der Herr, er ist gnädig und er ist barmherzig. Er ist geduldig und von großer Güte. Er wird nicht immer zurechten und nicht ewig zornig bleiben. Und er hat nicht gehandelt mit uns nach unseren Übertretungen und uns nicht vergolt nach unseren Sünden. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, ist seine Gnade über denen, die ihn fürchten. Und so weit der Osten vom Westen entfernt ist, ist seine Gnade über denen, die ihn fürchten. Und wie ein Vater sich über seine Kinder erbarmt, so erbarmt der Herr sich über die, welche ihn fürchten. Der Herr erbarmt sich über die, die ihn fürchten. Warum sollte der Jesus, der in der Vergangenheit den Menschen so eine Barmherzigkeit gezeigt hat, warum sollte er jetzt nicht mehr barmherzig sein? Warum sollte er uns nicht mehr lieben? Wieso? Wieso sollte Jesus das nicht mehr tun? Wir lesen in Matthäus 14, Vers 14, als Jesus nun ausstieg, sah er eine große Menge und er erbarmte sich über sie und er heilte ihre Kranken. In Markus 4, 1, 41 lesen wir, da erbarmte sich Jesus über ihn, streckte die Hand aus, rührte ihn an, sprach zu ihm, ich will, sei gereinigt. Und er wurde geheilt. Wir lesen an anderen Stellen, dass Jesus nicht einfach nur barmherzig ist, sondern er will heilen. Matthäus 4, Vers 23, und Jesus durchzog ganz Galiläa, lehrte in ihren Synagogen und verkündigte das Evangelium vom Reich und er heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen im Volk. Matthäus 8, Vers 16 bis 17. Als es aber Abend geworden war, brachten sie viele Besessene zu ihm und er trieb die Geister aus mit einem Wort und heilte alle Kranken. Damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja gesagt ist, der spricht, er hat unsere Gebrechen weggenommen und unsere Krankheiten getragen. Jesus hat alle geheilt. Und die Bibel sagt, dass Jesus das perfekte Abbild der Herrlichkeit Gottes ist. Jesus ist das perfekte Spiegelbild des Gottes im Himmel. Das bedeutet, alles, was Jesus getan hat, ist der Wille des Vaters. Jesus hat nichts anderes getan, als was der Vater wollte. Er hat nur getan, was er den Vater sagen hört, was er den Vater tun sieht. Das bedeutet, dass Jesus alle heilt, offenbart seinen Willen, dass er alle heilen will. Versteht ihr das? Jesus will alle heilen und er erbarmte sich. Und wisst ihr, wenn wir uns ausstrecken nach Heilung, dann geht es nicht darum, um die Frage, habe ich genug von dem Gefühl von Glaube. Glaube ich, dass Gott mich heilen kann? Es ist die Frage, vertraue ich seinem Herzen? Vertraue ich seinem Herzen? Und in der Vorbereitung wurde ich so überführt vom Heiligen Geist. Ich wurde so überführt, wie kann ich zweifeln, dass der Gott, der nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont hat, mir gegenüber nicht barmherzig sein sollte? Er hat alles gegeben. Warum sollte er mir irgendetwas vorenthalten? Er hat alles gegeben. Ich habe an seinem Herzen gezweifelt, ob er mich wirklich liebt. So, weil oft sagen wir, Gott liebt mich, aber glauben wir es wirklich? So, und Gottes Wunder, die Heilungen, die Jesus gemacht hat, es ist nicht einfach nur eine Demonstration seiner Göttlichkeit. Wenn Jesus die Kranken geheilt hat aus Erbarmen, ist es eine Manifestation seiner Liebe. Kranke zu heilen ist eine Manifestation der Liebe Gottes und es offenbart sein Herz. Und er möchte dich heilen. Wie können wir glauben, dass unser guter Vater im Himmel, dass sein Herz hart gegenüber unserem Leid bleibt? Sein Herz ist nicht hart. Sein Herz ist nicht hart. Gott möchte dir seine Gnade schenken. Und es ist nicht das Vertrauen in seine Kraft, das den Segen freisetzt, sondern das Vertrauen auf sein Wesen. Gott ist Liebe. Stellt euch mal vor, jemand würde neben mir stehen und er würde sich in Gefahr befinden. Er wärme, er trinken. Und ich stehe da und die Person sagt zu mir, Egossa, ich weiß, dass du mich retten kannst, aber ich weiß auch, dass du nicht willst. Ich glaube, dass du mich nicht retten willst. Oder er sagt zu mir, Egossa, ich glaube, dass du mich retten willst, aber ich sehe, du kannst es nicht. Was ist schlimmer? Es ist schlimmer, wenn die Person an meinem Herzen zweifelt, als an meiner Fähigkeit. Manchmal denke ich mir, wir sollten fast lieber an der Fähigkeit Gottes zweifeln, als an seinem Herzen. Aber das Gute ist, unser Gott, ihm ist alles möglich. Justin hat es gesagt, er hat ein Meer geteilt, er hat alles geschaffen, er kann alles. Und das ist aber nicht die Frage. Die Frage ist, vertrauen wir seinem Herzen? Gott ist ein guter Gott. Er hat keine Lieblingskinder. Den Gott, den ich kennengelernt habe, er ist gnädig. Er hat mich nie im Stich gelassen, selbst wenn ich das, wofür ich gebetet habe, nicht gesehen habe. Und das ist die Sache, wenn wir über Heilung sprechen, schaut mal, ich bete auch schon lange für, ich habe Neurodermitis, ich habe verschiedene Allergien, ich habe sogar Essensunverträglichkeiten und ich bete schon lange dafür und ich habe das noch nicht erlebt, dass diese Dinge weg sind. Aber versteht ihr, worum es geht bei Glaube? Glaube baut nicht auf Ergebnissen. Wir vertrauen dem Herzen Gottes, auch wenn wir es noch nicht sehen. Wir hören auf zu zweifeln an seinem Herzen. Wir hören auf zu zweifeln daran, dass er uns liebt, selbst wenn wir uns im Sturm befinden. Es steht in der Bibel. Die Bibel sagt, dass Gott diese Welt so sehr geliebt hat, dass er seinen Sohn gegeben hat. Die Bibel sagt, dass er Jesus Christus geopfert hat. Warum sollte er etwas anderes vorenthalten? Die Bibel sagt, er ist Liebe. Die Bibel sagt, er ist gnädig, barmherzig. Wir müssen aufhören, an seinem Herzen zu zweifeln und ihm vertrauen. Und ich glaube, dass oft hier so Fragen einfach beginnen, wenn es dann nicht passiert. Und ich will dich herausfordern, schau mal, Jesus ist nach Kapernaum gegangen, in seine Heimatstadt. Er hat für Leute gebetet und es heißt, er konnte nur wenige Wunder tun und nur wenige wurden geheilt. Sagt das etwas darüber aus, was sein Wesen ist, dass wenig passiert ist? Nein. Jesus ist immer noch derselbe. Jesus will immer noch heilen und bloß weil es nicht passiert ist, heißt es nicht, dass es nicht sein Wille ist. Und dass er es tun möchte. Jesus möchte heilen. Reifer Glaube sagt nicht, wenn ich nicht bekomme, habe ich nicht genug geglaubt. Das ist nicht richtig. Reifer Glaube sagt auch nicht, wenn ich glaube, bekomme ich immer. Das ist auch nicht richtig, weil Gott ist allmächtig, souverän. Er tut, was er will. Er ist der Herr der Herren. Reifer Glaube sagt, egal ob ich sehe oder nicht, ich vertraue. Ich vertraue auf den Herrn. Ich vertraue. Yes, danke Jesus. Glaube schaut nicht auf Ergebnisse, Glaube vertraut auf das Herz Gottes. Und wisst ihr, beim Retreat, als Josan sich verletzt hat, jetzt kann ich sagen, André hat sie geschubst. Und was ist dann passiert? Es gab eine Session, wo sie hat gesagt, es wurde sehr intensiv für sie gebetet, das war André. Was hat er gemacht? Er ist hingegangen, er hat heiligen Zorn gehabt, er hat vertraut, dass Gott heilt, hat die Krücken durch den Raum geworfen. Das ist vielleicht nicht immer der beste Weg, aber manchmal ist es das, was passieren muss. Er hat Glaube gehabt. Und was ist passiert? Sie wurde geheilt. Glaube vertraut, Glaube schaut auf etwas, was nicht sichtbar ist, so als wenn es sichtbar wäre. Das ist Glaube. Glaube sieht etwas, was noch nicht da ist und vertraut, dass es passieren wird. Glaube ist ein Überzeugtsein von unsichtbaren Dingen. Glaube vertraut auf das Herz Gottes. Glaube schaut auf Christus und nicht auf Gefühle oder Ereignisse. Hören wir auf, das Evangelium zu predigen, wenn Menschen sich nicht bekehren? Das war viel zu leise. Nein. Hören wir auf, Heilung zu predigen und für Kranke zu beten, wenn es nicht passiert? Nein. Weil das Herz Gottes ist und bleibt dasselbe. Er will dich heilen. Und ich habe mich dafür entschieden, Gott zu glauben, dass er heilen will, dass er gut ist, dass er liebt, dass er barmherzig ist, egal ob ich es sehe oder nicht. Ich werde es glauben und ich werde es erleben, dass er mich heilt. Und ich möchte das Lobpreisteam einladen, nach vorne zu kommen. Ihr könnt schon mal spielen. Jesus hat bezahlt für unsere Heilung am Kreuz. Er hat es erwirkt und Heilung ist zugänglich für uns. Heilung ist zugänglich für jeden hier. Jeder kann Heilung erfahren. Und ich hoffe, dass diese Predigt, das Wort Gottes, dass es Glauben in dir erzeugt. Und Glaube ist nochmal wichtig, Leute. Wir halten uns nicht fest an unseren eigenen Erwartungen. Wir halten uns nicht fest an dem Gefühl von, ich habe Glauben. Wir stellen uns auf die Versprechen Gottes. Das ist das Einzige, woran wir uns festhalten können. Dass er es gesagt hat. Dass er es versprochen hat. Er hat versprochen, dass er uns heilen wird. Er sagt nicht, dass er immer sofort heilt, aber er verspricht, dass er heilt. Er sagt, dass er heilt. Manchmal, wenn man zum Arzt geht und er die Medizin gibt, bist du auch nicht sofort gesund. Manchmal dauert es. Bei Josan hat es auch ein bisschen gedauert. Manchmal kommt es sofort. Aber das Ergebnis ist nicht entscheidend und ändert nicht das Herz Gottes. Und ich glaube, dass Gott heute etwas tun wird, weil er Liebe ist. Ich möchte zum Abschluss was vorlesen. Römer 8, Abvers 31. Und vielleicht können wir mal alle aufstehen und nach vorne kommen. Einfach alle nach vorne kommen. Lass uns in dieser Haltung bleiben und nicht in Gespräche verfallen. Macht noch ein bisschen Platz, dass der Rest auch kommen kann. Ihr könnt kurz die Augen zumachen und einfach zuhören. Römer 8, Abvers 31. Was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns, wer kann gegen uns sein? Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahin gegeben hat. Wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wer will gegen die Auserwählten Gottes Anklage erheben? Gott ist es doch, der rechtfertigt. Wer will verurteilen? Christus ist es doch, der gestorben ist. Ja, mehr noch, der auch auferweckt ist, der auch zur Rechten Gottes sitzt, der auch für uns eintritt. Wer will uns scheiden von der Liebe des Christus? Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag, wie Schlachtschafe sind wir geachtet. Aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer, noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Amen. Jesus liebt uns, Leute. Jeden Einzelnen. Jeden Einzelnen. Und vielleicht können
wir sind am Ende angekommen und sagen dir von Herzen Dank fürs Dabeisein und Zuhören. Wenn du dich heute für ein Leben mit Jesus entschieden hast oder dich mit uns connecten willst, lass es uns wissen. Auf www.ecclesia.church findest du alle Infos, wie zum Beispiel unsere Kontaktkarte oder auch, wie du vor Ort mit am Start sein kannst.